Cash und Content.
Der Podcast der Sparkasse Landshut.
Rund 20% der unter 30-Jährigen haben Schulden. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie Jugend in Deutschland 2025 und damit herzlich willkommen zu Cash und Content, dem Podcast der Sparkasse Landshut. Julia, wie geht's dir mit dieser krassen Studie, mit diesem krassen Ergebnis?
Tatsächlich ist das eine erschreckende Zahl, vor allem weil ich noch unter die Altersgruppe falle. Jetzt hat man da einen anderen Bezug und vielleicht eine andere Frage im Kopf, wie kommt es denn so weit? Weil man muss sagen, es ist jeder Fünfte, der hier verschuldet ist und von dem her erschreckend.
Was wäre denn deine Einschätzung? Wie kommt es denn in dieser Altersgruppe zur Überschuldung?
Ich hätte stark auf übermäßigen Konsum getippt, dass man einfach mehr Geld ausgibt, als man zur Verfügung hat, ganz plump gesagt. Vielleicht auch für Dinge, die nicht unbedingt notwendig wären. Liege ich damit richtig?
Weiß ich nicht. Ich muss gestehen, ich kann das jetzt tatsächlich ist auch mein Gefühl und das, was man jetzt so ein bisschen liest. Ich glaube schon, dass da die digitalen Verlockungen sehr groß sind. Hier mal ein Abo, hier mal ein Handyvertrag, der vielleicht eigentlich auch schon zu teuer ist, weil man ein teures Endgerät will. Im E-Gaming-Bereich hier mal ein Ingame-Kauf, der im Kleinen eigentlich nicht viel kostet, aber am Schluss, glaube ich, sind es diese vielen kleinen Ausgaben, die sich dann zu was Großem zusammensummieren.
Und würdest du jetzt sagen, das betrifft vor allem diese unter 30-Jährigen, also diese Altersgruppe, oder ist das ein Thema, das alle Generationen hinweg beschäftigt?
Na, ich glaube, Überschuldung ist leider Gottes kein spezielles Generationenthema, sondern ein übergreifendes Thema. Vielleicht ist die ein oder andere Generation anfälliger für etwas, aber Überschuldung ist grundsätzlich ein Problem. Hast du eine Vermutung, Julia, was so die Hauptursache für Überschuldung ist?
Aus dem Bauch raus hätte ich jetzt auf Arbeitslosigkeit getippt, einfach auch, weil es immer Nummer eins der letzten Jahre war. Aber ob sich das geändert hat, ob dieser Grund nur aktuell ist, das weiß ich tatsächlich nicht.
Ich hätte tatsächlich auch zuerst an Arbeitslosigkeit gedacht, weil fehlende Einnahmen bei gleichbleibenden Ausgaben und man kann nicht so schnell reagieren, ganz oft dazu führen, dass man in diese Abwärtsspirale kommt und die Überschuldung startet. Umso erstaunlicher finde ich eigentlich das Ergebnis vom Überschuldungsreport 2024 vom Institut für Finanzdienstleistungen. Ja, und erstmals haben Krankheit und Sucht Arbeitslosigkeit von Platz 1 verdrängt. Und diese Entwicklung finde ich schon echt erstaunlich.
Fallen dir Gründe ein, womit das zusammenhängen könnte?
Bevor ich auf die Gründe jetzt eingehe, vielleicht nur eine Gegenfrage vorab. Hast du auch nur eine Tendenz, wer eher von Überschuldung betroffen ist, Frauen oder Männer?
Sehr viele Fragen in diesem Podcast. Ich hätte jetzt tatsächlich auf Frauen getippt, aber einfach aus dem Grund, weil deren durchschnittliches Einkommen ja meist niedriger ist als das von Männern. Also Thema Einkommensarmut würde hier ein Thema spielen, meiner Meinung nach, ohne dass man jetzt auf Krankheit und Sucht und Arbeitslosigkeit tendiert. Losgelöst von diesen Gründen hätte ich jetzt auf Frauen getippt.
Das ist tatsächlich genau andersrum und das habe ich auch erstaunlich gefunden. Also alleinlebende Männer sind häufiger und höher verschuldet als Frauen, zwar im Schnitt mit 31.000 Euro. Bei Frauen sind es 26.000 Euro. In Summe auch eine interessante Erkenntnis. Aber jetzt lassen wir vielleicht mal Zahlen, Daten, Fakten beiseite und widmen uns den Ereignissen und Ursachen, die dazu führen, dass man überhaupt in diese Überschuldung, in diese Abwärtsspirale kommt. Hast du da Ideen dazu?
Naja, das wäre jetzt meine erste Frage an dich gewesen. Kann man denn pauschal sagen, du hast Schulden, du bist selber schuld?
Glaube ich nicht. Ich glaube, man muss es aufteilen. Also es gibt Ereignisse, die einen aus der Bahn werfen können. Das ist Scheidung, Tod des Partners. Es kann gescheiterte Selbstständigkeit sein. Da schwingt jetzt schon mit gescheitert, der ist ja selbst schuld. Ich denke jetzt nur mehr an Corona. Also niemand hat Corona kommen sehen. Kann ich jetzt nicht sagen zum Unternehmer, der vielleicht ein Geschäftsmodell hatte, der so zu 100% betroffen war, der ist gescheitert, sondern das sind halt einfach äußere Umstände, die dazu führen, dass man relativ schnell in diese Abwärtsspirale kommt. Oder Einkommensarmut ist auch so ein Beispiel.
Das wären jetzt dann die Gründe, auf die man keinen direkten Einfluss hat. Es gibt jetzt, so ehrlich muss man sein, aber auch Gründe, die in der Verantwortung des Einzelnen liegen, oder?
Hast du vielleicht Beispiele? Also es gibt mit Sicherheit auch Gründe, die man selbst verantworten kann. Und das, glaube ich, ist das, wo man den Hebel ansetzen muss. Weil das Unvorhersehbare kann man nicht beeinflussen. Da kann man sich, glaube ich, noch so gut drauf vorbereiten und vielleicht Polster schaffen. Ganz verhindern kann man es vielleicht nicht, wenn man in die Situation kommt. Aber ich glaube, es gibt genügend Beispiele, die man eben schon in der eigenen Hand hat. Und da sollte man vielleicht ansetzen.
Ja, also dieser Fingerzeig, du bist selber schuld, ist vollkommen fehl am Platz an dieser Stelle auch. Aber ja, es gibt Fälle, die man selber beeinflussen kann oder Umstände, die man selber beeinflussen kann. Und da denke ich jetzt an den Anfang von unserem Podcast, Thema Konsum. Seinen eigenen Konsum einfach auch zurückzuschrauben, an das Einkommen auch anzupassen irgendwo, aber sich auch mit Finanzmanagement, mit finanzieller Bildung auseinanderzusetzen. Also finanzielle Bildung kann ja nicht früh genug anfangen.
Finanzielle Bildung war jetzt perfektes Stichwort, Julia. Ich habe da Zitat gefunden von Caroline Schriever, geschäftsführendes Vorstandsmitglied vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband. Die hat gesagt, wer früh lernt, klug zu wirtschaften, fällt später nicht so leicht in die Schuldenfalle. In wenigen Worten eigentlich perfekt ausgedrückt, um was es geht und was im Grunde ja auch Aufgabe einer Sparkasse ist, das Thema finanzielle Bildung ernsthaft anzugehen. Und ich glaube, es wäre vielleicht sogar sinnig, dass wir dem Thema aber nochmal eine eigene Folge widmen. Ich glaube, finanzielle Bildung startet ganz früh. Ich glaube, Taschengeld ist in dem Zusammenhang auch ein wichtiger Stichpunkt. Und das sollten wir uns vielleicht nochmal im Detail anschauen. Aber ja, finanzielle Bildung ist brutal wichtig.
Es wäre eine eigene Folge wert. Wir machen in diesem Bereich ja sehr viel. Muss man sich nur mal unsere Red Base anschauen. Also Führungen für Schulklassen, in denen Finanzen erlebbar und praxisnah erklärt werden. Aber ja, lass uns das mal auf eine andere Folge vertagen. Jetzt haben wir viel über die Gründe von Schulden gesprochen, wer betroffen ist. Eine Frage bleibt offen, welche Schuldenarten sind denn die häufigsten?
Naja, also die häufigsten Schuldenarten sind tatsächlich die, wo man den Überblick verliert. Und das ist meistens der Anfang vom Ende, so hart, wie sich das jetzt anhört. Das sind Ratenkredite, das sind aufgeschobene Zahlungen, also Buy Now, Pay Later Angebote, die man ja überall liest. Das heißt, ich verlagere halt eigentlich Probleme in die Zukunft. Also vielleicht nochmal zurück zum Ratenkredit. Beim Ratenkredit breche ich ein eigentlich zu teures Konsumgut auf monatliche Teilbeträge runter, wo ich dann sage, ach ja, für 100 Euro im Monat kann ich mir das dann schon leisten. Dass ich das aber 48 Monate zahle und am Schluss dann doch zu teuer ist, verlagert ich ja in die Zukunft. Und genau so ist es bei Buy Now, Pay Later. Ich kaufe mir jetzt was und konsumiere, ja, und bezahle dann vielleicht in 30, 60, 90 Tagen oder noch später. Und die Gefahr ist halt, dass ich das zu oft mache und sich dann wieder Beträge summieren, die ich mir eigentlich nicht leisten kann.
Wo wir wieder beim Überblick wären, zum Thema Ratenkredite hatte ein Kollege aus der Abteilung einen super Begriff dafür. Es ist ja nichts anderes wie Rückwärtssparen. Also ich spare in die Zukunft. Geld, das ich nicht habe, gebe ich aus. Und ich fand es sehr passend.
Finde ich ein super Begriff und eigentlich, aber auch wieder relativ perfide, weil eigentlich hat ja Sparen was damit zu tun. Ich spare so lange, bis ich mir was leisten kann und belohne mich dafür. Mit diesen ganzen Modellen wird eigentlich die Belohnung ins Hier und Jetzt befördert und das Problem oder die unschöne Seite des Sparens, die kommt dann in der Zukunft.
Ja, auch ziemlich gemein, dass es an allen Ecken und Enden bei jedem Online-Dienstleister diese Option auch gibt. Umso verlockender ist es, die in Anspruch zu nehmen.
Richtig, also 0% Finanzierungen liest man ja mittlerweile auch in, wobei es gefühlt eine Tendenz rückwirkend ist, aber es gab mal eine Zeit, da konnte man ja alles zu 0% finanzieren und das ist halt die versteckten Kosten oder die Gebühren, die sind ja ganz oft nur im Kleingedruckten und die Empfehlung kann, glaube ich, einfach nur sein, genau hinzuschauen und zu prüfen und kritisch zu hinterfragen, kann ich mir das wirklich leisten?
Auch der Dispo-Kredit wäre ein Paradebeispiel dafür.
Ja, diese scherzhafte Aussage, Leben am Limit und ich nutze meinen Dispo-Kredit, die ist halt leider Gottes nur im ersten Moment witzig. Also ich glaube, wenn man regelmäßig in den Dispo kommt, sollte man frühzeitig auch erkennen, dass man irgendwas verändern muss. Aber jetzt haben wir uns mit Schulden beschäftigt. Eigentlich müssen wir ja, und du hast ja vorher das Thema finanzielle Bildung ja auch schon angesprochen, eigentlich müssen wir ja davor ansetzen, dass es gar nicht so weit kommt, dass überhaupt Schulden aufgebaut werden. Julia, was hast denn du für Tipps, um Schulden zu vermeiden?
Diese Tipps sind gar nicht so neu. Ich denke jetzt da gern an Oma und Opa zurück, die ein klassisches Haushaltsbuch geführt haben. Wirklich ein kleines, analoges, das war damals Orange, Büchlein, in dem sie alle Ein- und Ausgaben ganz genau aufgeschrieben haben. Und jetzt will ich dir nicht so nahe treten, aber du als Excel-Fanatiker, hast du also eine eigene Excel-Tabelle, in der du das pflegst?
Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich auf die Spitze eingehen soll. Aber ja, das Online-Banking bietet die Möglichkeit, Umsätze in Excel-Dateien zu exportieren und dann zu clustern. Und ja, ich mache das tatsächlich einmal im Jahr. Ich mache das einmal im Jahr. Aber eigentlich müssten wir es nicht machen, weil es gibt ein Tool, das all das für uns erledigt, und das ist der Finanzplaner.
Was gibt es da für Vorteile?
Naja, also der Finanzplan ist auch schon mal kostenlos. Also wenn ich ein Konto bei der Sparkasse habe, im Online-Banking unterwegs bin, kann ich mir den Finanzplaner freischalten lassen. Und der Riesenvorteil von diesem Tool ist, dass ich halt meine Ausgaben, meine Einnahmen clustern kann. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Also Einnahmen, Ausgaben gegenüberzustellen, das kann ein analoges Haushaltsbuch auch. Relativ einfach. Aber der Finanzplaner geht halt einige Schritte weiter. Also ich kann genau schauen, in welchen Bereichen, dass ich konsumiere, ist es Lebensmittel, ist es fürs Haus, ist es Freizeit. Und das ist ja quartalsweise, halbjährlich, auch jährlich schon echt spannend, mal den Geldfluss vom eigenen Konto zu analysieren.
Schade, ich hätte jetzt echt auf eine riesen Excel-Tabelle mit ganz viel verschachtelten Formeln getippt, aber ja, der Finanzplaner ist einfach.
Und ja, diese Excel-Datei, die gibt es tatsächlich auch.
Ja, aber jedenfalls kann man mit dem Finanzplaner Sparpotenziale auch entdecken, die man so im einfachen alltäglichen Doing vielleicht nicht hätte. Was gibt es denn für weitere Tipps, wie man sinnvoll mit seinem Geld haushalten kann?
Also ich glaube, mit dem Finanzplanzeichen, mit dem Überblick haben wir das für mich das wichtigste Tool angesprochen, also permanent einen Überblick über die eigenen Finanzen zu haben. Aber wir können jetzt schon noch so einen Lifehack, glaube ich, heißt es neudeutsch, mitgeben. Ich glaube, im Einkaufsverhalten lässt sich wahnsinnig viel machen, und der klassische Lebensmittel-Wocheneinkauf ist halt da wirklich ein Anknüpfungspunkt, wo sich viel Geld sparen lässt. Also ich habe das ja selber festgestellt. Ich war so zu Zeiten vor Corona bedarfsorientiert unterwegs, also 3 bis 4 Mal in der Woche und je nach Lust und Laune, worauf man jetzt Lust hat. Und Corona hat das so ein bisschen verändert hin zu einem Wocheneinkauf, einem strukturierten Wocheneinkauf mit Einkaufszettel, weil man wollte ja schnell rein und schnell wieder raus. Und das habe ich mir tatsächlich beibehalten. Also ich schreibe, oder wir schreiben konsequent auf, was wir brauchen, und schauen eigentlich ein wenig links und rechts und beschränken uns auf einmal in der Woche. Und da lässt sich wirklich viel Geld sparen. Und da gibt es ganz viele Bereiche, wo man, glaube ich, nach diesem Prinzip vorgehen kann.
Und jetzt sind wir wieder ganz nah an der Grenze Sparen und Schulden. Es hängt immer irgendwie zusammen. Aber ich gebe dir recht, beim Einkaufen sind ganz viele Sparpotenziale, wenn man richtig einkauft. Also ich bin jetzt auch dazu übergegangen, eher Abholservice zu nutzen, aber jetzt nicht aus dem Grund, weil ich zu bequem bin, in den Supermarkt zu gehen und mir die Einkäufe zusammenzustellen, aber einfach, weil der Preisvergleich der einzelnen Produkte transparenter ist. Man sieht, was ist im Angebot, wo kann man sich vielleicht noch was sparen, fahrt hin und macht keine Impulseinkäufe. Weil hungrig einkaufen zu gehen, das ist definitiv der Endgegner. Wie schaut es denn bei Preisvergleichen aus?
Da bin ich jetzt tatsächlich sehr konservativ und wahrscheinlich der falsche Gesprächspartner. Also natürlich vergleiche ich Preise in vielen Lebenslagen, aber wenn man jetzt so diese Standardpreisvergleiche für Versicherungen oder Strom-Gasanbieter, das mache ich nicht. Also ich bin natürlich selbst Kunde bei der Sparkasse Lanz und ich verlasse mich da auf unsere Versicherungsexperten, dass ich da gut umsorgt bin. Deswegen vergleiche ich keine Versicherungsleistungen mit anderen, weil da tatsächlich der Service für mich vor dem Preis kommt. Gleiches gilt bei mir beim Strom. Ich bin bei den Stadtwerken. Das ist ein regionaler Anbieter. Da kommt für mich Regionalität vor dem Preis. Und ich glaube, es gibt genügend andere Bereiche, wo man sinnvoll sparen kann. Aber das ist auch ein sehr individuelles Thema. Ich glaube, das muss am Schluss jeder für sich entscheiden.
Und beim Thema Ausgaben hinterfragen?
Das ist tatsächlich was. Und da, jetzt kommen wir wieder zum Thema Überblick und Struktur. Ich glaube, einmal die Fixkosten im Blick zu haben. Also, wo habe ich Abos abgeschlossen? Brauche ich wirklich den Handyvertrag in der Dimension? Und da empfiehlt sich, glaube ich, jetzt schon, also vielleicht sogar ein Unterkonto zu schaffen oder vielleicht zum Beispiel Abos über eine Kreditkarte laufen zu lassen, dass man da wirklich einen Überblick behält, was monatlich abgebucht wird. Ja, und das wirklich von Monat zu Monat kritisch zu hinterfragen, brauche ich jetzt das nächste Abo von irgendeinem Streamingdienst oder kann ich vielleicht nicht einmal ein halbes Jahr pausieren?
Mir fällt da also die ungenutzte Mitgliedschaft im Fitnessstudio ein oder noch kleiner, der Coffee to go in der Früh, der vielleicht auch nicht jeden Tag sein muss. Also es müssen nicht immer die Mega-Ausgaben sein, es fängt schon im Kleinen an.
Genau, würde ich genauso unterstreichen.
Man muss jetzt schon noch anmerken, wir haben jetzt die ganze Zeit über schlechte Schulden in Anführungszeichen gesprochen. Es gibt natürlich auch gute Schulden, oder wie würdest du das betiteln, wenn man jetzt beispielsweise einen Bildungskredit oder einen Kredit für die erste eigene Wohnung aufnimmt?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob ich von guten Schulden sprechen würde, weil der Begriff der Schulden eigentlich negativ. Ich hätte es jetzt tatsächlich dann eher als Investment gesehen. Also für mich ist Ein Bildungskredit, ja, natürlich sind Schulden und habe ich eine Verbindlichkeit, wäre aber jetzt beispielsweise beim Hauskredit das Gleiche. Das sind für mich aber jetzt keine klassischen Schulden, sondern da investiere ich ja in meine Altersvorsorge, in die Zukunft. Deswegen, ja, ich hätte es jetzt eher als zukunftsorientiertes Investment gesehen, als von guten Schulden zu sprechen.
Und wenn es dann schon zu spät ist, wir haben jetzt viele Tipps und Tricks an die Hand gegeben.
Weil dann gibt's nur eins, frühzeitig den Finger zu heben und nicht davon zu laufen. Ich glaube, das Schlechteste, was man machen kann, wenn man einmal in diesem, ja, Überschuldungsrad, nenne ich es jetzt mal, drin ist, zu hoffen, das wird schon alles besser, weil im Zweifel wird es nicht besser, sondern ganz im Gegenteil immer schlechter und man ist so in einer Abwärtsspirale. Deswegen, wenn man das Gefühl hat, Einnahmen, Ausgaben passen nicht zusammen, man reißt den Dispo permanent, der wird auch immer größer, einfach Termin beim Berater ausmachen. Dafür ist Sparkasse da, dafür sind wir in der Region da, in solchen Phasen zu helfen und Möglichkeiten aufzusorgen, dass man eben wieder rauskommt.
Das heißt, die Werkzeuge, die man an die Hand gegeben haben, die können helfen, aber das Wissen und die Disziplin, die müssen von einem selbst kommen.
Ganz genau. So würde ich es jetzt auch zusammenfassen. Ich glaube, das Wichtigste ist, sich wirklich mit den Finanzen auseinanderzusetzen, auch wenn es für viele immer noch ein leidiges Thema ist. Und Übersicht und Struktur.
Und frühzeitig.
Und es geht auch ohne Excel.
Und es geht ohne Excel. Es geht auch nur mit dem Finanzplaner.
Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir am Ende von unserer heutigen Folge. Wir hoffen, es war spannend, es war was Interessantes dabei und ihr könnt was mitnehmen, weil genau deswegen machen wir diesen Podcast. Wenn ihr Anregungen, Feedback oder auch Themenwünsche für künftige Folgen habt, sehr, sehr gerne an unternehmenskommunikation@sparkasse-landshut.de.
Und ganz wichtig, vergesst nicht, unserem Kanal zu folgen, auch auf Social Media. Schreibt uns, wir sind immer dankbar für Feedback. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid.
Bis dahin eine gute Zeit und bis bald.
Bis dann.